Das Volk sehnt sich also da nach einem, sofern sie diesem Gedanken folgen, der mit dem Saustall aufräumt. Und der Trump sagt, ich bin der Mann, ich gebe von diesen Verbrechern die Macht, die ich mir nehme, zurück an euch. Jetzt ist das Volk an der Macht, jetzt kann das Volk alles richten. Natürlich ist im Wortsinn auch nach der Wahl nicht das Volk an der Macht und regiert, sondern Donald Trump. Das ist für Trump kein Widerspruch, weil er auf dem Standpunkt steht, er, Donald Trump, er verkörpert den Volkswillen. Der behauptet die totale Identität von Volk und Anführer. Und den Gedanken, den sollte man nicht gleich lächerlich machen mit dem Hinweis, ach, glaube ich doch nie, dass der Trump den Volkswillen vollstreckt. Ich kenne welche, die sind dagegen. Man sollte ihn nicht lächerlich machen, sondern erst einmal die Formel abklopfen und begreifen und verstehen, was damit überhaupt ausgedrückt ist. Ich und das Volk, der Führer und seine Basis, wir sind eins. Ja, was will denn das Volk an der Macht? Da braucht der Trump keine Umfrage, um zu hören, was will denn das Volk. Wenn er der Führer ist, sagt er dem Volk, was es will. Das Volk will America first. Aufräumen mit allen Hindernissen, die sich in Amerika für die Rückgewinnung nationaler Größe aufbauen. In dem Sinn, sagt der Trump, sind wir, Volk und Führung, eins. Das, so über die Leute zu reden, das ist keine Wahrheit über die Leute, die sich da als Volk verstehen, sondern das ist ein Anspruch an die Leute. Wenn man den Blick wirft auf das tägliche Leben in Amerika, in die Realität, dann sind da sehr verschiedene Menschen mit sehr verschiedenen Willen und Interessen unterwegs. Die einen haben Sorgen mit ihrem Aktienpaket, die anderen haben Sorgen mit ihren Mietschulden. Die haben verschiedene Lebenspläne, die Menschen. Die einen machen auf Lesbe und Wohngemeinschaft, die anderen auf Ehe und Familie, weil ihnen das heilig ist. In der Realität sind die Menschen gar nicht ein Wille, der mit einem Führer je identisch wäre. Aber auch die Leute, insofern sie Trump gewählt haben und unterschrieben haben, America first, auch die sind nicht einfach mit Trump eins. Denn was America first heißt und was Trump daraus macht, das liegt ganz in dessen Machtvollkommenheit. Und die Hoffnungen, die sich die Menschen dabei zurechtlegen und die sie daran knüpfen, America first, die sind etwas ganz anderes. Die mögen sich ausrechnen, das bringt Einkommen, Auskommen, ein schönes Leben. Aber das sind ihre Hoffnungen, ihre Spekulationen, das ist nicht die Ansage. Insofern ist die Härte in dieser Formel, ja, Einheit von Volk und Führung beschwören, dass auf diese Weise nicht ein empirischer Befund mitgeteilt wird. Ich habe mich mal umgehört, die wollen alle dasselbe wie ich. So nicht. Sondern Einheit von Volk und Führung beschwören bedeutet, einen Anspruch ans Volk formulieren, das Volk so zu definieren, wie man es in Anspruch nehmen will. Und deswegen ist es ganz konsequent, dass immer da, wo der Trump antritt und sich auf die Einheit des Volkes beruft, für die er kämpft, dass er immer da, wo er die Einheit des Volkes zitiert, in Amerika als Spalter beschimpft wird. Das ist ja auch so eine Merkwürdigkeit, dass der größte Fanatiker der Einheit von Volk und Führung kaum, dass er das Wort in den Mund nimmt, schon als Spalter diskriminiert ist. Wie kommt das? Das ist doch merkwürdig. Volk ist doch eigentlich die Gesamtheit der Landesbewohner als politischer Korpus. Volk, das ist doch alle eingrenzend. Alle. Bei Volk ist Trump ausgrenzend. Wer sich seinem Kampf gegen die herrschende Elite und deren Anhang in den Medien, in den Unis, in der Bevölkerung nicht anschließt, der ist nicht Volk. Da sind viele ausgegrenzt. Die Politiker, die der Trump angreift, gehören nicht dazu. Die Trump-kritischen Bewohner in den großen Küstenstädten nicht. Die Presseleute sowieso nicht. Denen sagt der Trump, wir sind das Volk, ihr nicht. Der spaltet in wahres und falsches Volk. Und daran merkt man, dass das eine Auftragslage ist, die er formuliert, wenn er sagt, es gibt eine Einheit zwischen Volk und Führung. Der definiert, was das Volk zu tun und zu lassen hat. Und die, die er dafür für unbrauchbar oder unwillig hält, die sind herausdefiniert aus diesem Volk. Damit man das nicht für eine Wahnidee von so einem durchgedrehten Ami-Präsidenten hält, muss man sich vor Augen halten, dass diese Art zu reden und Politik zu machen, die Einheit von Volk und Führung zu beschwören, überhaupt kein Privileg von Trump ist. So treten alle demokratischen Politiker an. Wenn die Merkel in Deutschland ihre Flüchtlingspolitik ankündigt, auch durchsetzt gegen Widerstände, dann setzt die sich ins Fernsehen und sagt, wir schaffen das. Die hat vorher nicht umgefragt, ob die Leute das schaffen, was sie jetzt machen sollen, wenn 1 Million Ausländer miternährt oder in den Arbeitsmarkt integriert werden sollen. Die hat auch nicht nachgefragt, ob die das wollen. Aber die sind vereinnahmt, diese Leute, in dem Spruch, wir schaffen das, als ob klar wäre, dass die Ansage der Führung die Vollstreckung von einem Willen ist, der im Volk selbst vorhanden ist. Wir schaffen das. Der Unterschied zwischen Merkel und Trump, der liegt also überhaupt nicht darin, dass sich aufs Volk berufen wird, für Sachen, die die Führung macht. Der Unterschied liegt nicht im Das der Berufung, sondern im Wozu der Berufung. Der Trump will das Volk als Instrument im Machtkampf gegen eine große Abteilung der herrschenden Politikerklasse und gegen deren Anhang im Volk, um dem wahren Volk, wie er das sieht, zum Recht zu verhelfen. Der entfacht einen inneramerikanischen Kampf des wahren Volkes, als dessen Führer er sich versteht, gegen das Falsche. Das wirft die Frage auf, damit komme ich zu meinem zweiten Kapitelchen, wer ist eigentlich dieses wahre Volk, auf das der Trump zeigt und das ihn wählt? Der amerikanische Terminus dafür heißt, das sind die hardworking Americans. In seinen Worten, das sind die Vergessenen, an die die Elite in Washington schon lange nicht mehr denkt. Das sind die, die in ihrem Rostgürtel verrotten, ohne Arbeit und Einkommen. Diesen Leuten, den hardworking Americans, die am Boden liegen, arbeitslos sind, denen sagt der Trump, we make America great again. Jobs, Jobs, Jobs. Wir machen Amerika wieder stark, groß, großartig. Jobs, Jobs, Jobs. Mit der Formel ist er lange durch seine Wahlkampfstaaten getourt und hat sich hierzulande nur Häme eingefangen. Häme der Art, da sieht man wieder den Populisten, der Trump verspricht, was doch kein Politiker halten kann. Arbeit und Auskommen für alle. Das ist wieder so ein Urteil, so ein Eingeständnis, das viel verrät über die, die diese Kritik üben. Weniger über das, was Trump macht. Das ist doch mal ein Eingeständnis, wenn die gestandenen Demokraten hierzulande sagen, wenn der Trump den Leuten Arbeit und Einkommen da hinten verspricht, dann verspricht er Sachen, die sind einfach nicht durchsetzbar. Die Leute geben zu, kapitalistisches Wirtschaften und die Versorgung aller Menschen, das geht einfach nicht zusammen. Sowas muss man nicht versprechen, das ist der bare Unsinn. Aber den Fortgang, der eigentlich konsequent wäre, den will keiner mitmachen. Ja, wenn der Kapitalismus diese Erwartungen nicht erfüllt an Einkommen und auskömmliches Leben, dann gehört ja wohl der Kapitalismus kritisiert und nicht diese Erwartungen. Nein, die drehen das um und sagen, wenn Erwartungen an den Kapitalismus gerichtet werden, die da nicht umsetzbar sind, dann muss man nicht diese Wirtschaft, sondern die Erwartungen kritisieren. Das ist ein totales Plädoyer für Anpassung. Das ist die Bösartigkeit dieser Kritik an Trump. Zum anderen geht diese Kritik, Trump verspricht Leuten, was gar nicht einzuhalten geht, auch ein bisschen an dem vorbei, was der Trump wirklich ansagt. Der Trump sagt gar nicht Wohlfahrt für alle an, wenn er Jobs sagt. Er sagt Jobs. Und das ist immerhin der Standpunkt, dass ein Ami Arbeit hat. Das ist wichtig. Was er davon hat, nicht. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Wer Jobs sagt, sagt, dass das der Beschäftigung das Wesentliche ist. Nicht das, was man von ihr hat. Wer aber was von Beschäftigung auf jeden Fall haben muss, das geht aus der Parole auch hervor. We make America great again. Dass Jobs dasselbe sind wie das Einspannen aller dafür, dass die Nation wirtschaftliche und politische Größe gewinnt. Das ist vollkommen klar für den Mann. Dass Jobs bloß ein Synonym dafür ist. Die Arbeit des Volkes ist dasselbe wie die Nation, ihre Wirtschaft und die politischen Sachwalter stark zu machen. Und es geht im amerikanischen Kapitalismus genauso wie in jedem anderen. Dafür muss die Arbeit willig und billig sein. Und wenn die Jobs diesen guten Sinn erfüllen, dann kommen beide Seiten zum Zug. Dann hat die Nation ihre Stärke, die Arbeiter haben Arbeit und was sie sonst noch so vom Leben haben, das verblasst vor dieser Identität. Das ist eine Härte, sowas den Leuten anzusagen, dass das Wesen ihrer Schaffenskraft darin besteht, eine Nation stark zu machen. Diese Härte, die wird völlig übersehen und stattdessen richtet sich der Blick hierzulande darauf, dass die Menschen sagen, ausgerechnet so ein trotteliger Milliardär behauptet, er sei glaubwürdiger Anwalt der Armen. Wie geht das zusammen? Wie kann ein Milliardär glaubwürdiger Anwalt der armen Leute sein? Die Menschen, die so auf den Trump blicken, die haben vielleicht noch eine Erfahrung im Kopf. Der Steinbrück, ich glaube, 4 Jahre ist es her, der hat sich mal als Kanzlerkandidat profilieren wollen gegen die Merkel und ist gleich zu Beginn der Wahl in der Bild-Zeitung in die Schlagzeilen geraten, weil er sich 20.000 Euro für irgendeinen Vortrag als Honorar hat auszahlen lassen. Und alle Welt hat gesagt, Steinbrück, das soll ein sozialer Demokrat, ein Anwalt der kleinen Leute sein. 20.000 Euro, wo gibt es denn sowas, wenn einer mit 800 Euro nach Hause geht, wenn er aus der Fabrik kommt? Das ist so eine Idiotie. Als würde die Einkommenshöhe eines Politikers, die Lage der Menschen im Land definieren und nicht die staatlichen Notwendigkeiten, die er in seinem Amt durchsetzt. Die Sozialdemokraten haben einen Niedriglohnsektor erfunden, weil das ein Wachstumshebel für das Kapitalwachstum sein sollte in Deutschland und nicht ein Dukatenesel für Steinbrück. Das ist die Dummheit dieses Vergleichs. Bei Trump aber ist es so, dass die Milliarden, die der Kerl wirklich verdient, ob redlich oder nicht, sei dahingestellt, ihn überhaupt nicht disqualifizieren in der Öffentlichkeit. Umgekehrt, die qualifizieren ihn. Wie geht denn das? Erstens tritt der Trump vor die vergessenen Arbeiter im Rust Belt und sagt, die Milliarden, die ich auf der Seite habe, die beweisen, die Konkurrenz um den Gelderwerb in Amerika, die ist ein Erfolgsweg. Und der steht jedem offen, auch euch. Die beweisen zweitens die Milliarden, die ich auf der Seite habe, dass ich ein harter Kämpfer bin, der immer nur das Beste aus sich herausholen will, so wie ihr, die ihr auch harte Kämpfer seid und immer das Beste aus euch machen wollt. Jetzt merkt man, haben schon die Armen und der Milliardär eine Gemeinsamkeit. Eine ideelle zwar nur, aber eine Gemeinsamkeit. Und zwar besteht die in der Überzeugung, dass der Wille zum Erfolg jeden nach oben führen kann. Das ist eine Lebensweisheit der Amerikaner. Die ist tausendmal verfilmt und vertont worden. Immer nach dem Schlager vom Tellerwäscher zum Millionär. Jeder kann von ganz unten nach ganz oben kommen. Ja, das ist die Melodie. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Aber nicht mal in Amerika wird jemand deswegen Tellerwäscher, weil er Millionär werden will. Da merkt man, diese Gemeinsamkeit, die da behauptet wird, zwischen Trump und den Armen, diese Identität, die liegt im Standpunkt zur Konkurrenz. Man kann es schaffen, der Tüchtige kommt hoch. Aber diese Gemeinsamkeit im Standpunkt zur Konkurrenz, die sieht völlig ab von den Mitteln, die jemand hat in der Konkurrenz. Trump schafft als Unternehmer an, die anderen für Unternehmer. Und entsprechend bescheiden sieht ihr Salär aus. An den Mitteln, die jemand in dieser Konkurrenz hat, entscheidet sich auch in den USA das Leben der allermeisten. Da ist das Ein- und Auskommen der Menschen die abhängige Variable der kapitalistischen Rechnung. Werden sie gebraucht, werden sie bezahlt. Meistens schlecht. Werden sie nicht gebraucht, werden sie gefeuert. You are fired. So geht das, wie bei uns. Aber denken tun auch die Leute in Amerika über diese Härte anders. Da drüben nennen sie das, was ich Abhängigkeit von den Renditerechnungen des Kapitals nenne. Ganz umgekehrt, ihren Pursuit of Happiness. Die verfolgen da ganz eigenverantwortlich ihr Glück. Und dazu möchte ich mal einen kleinen Exkurs machen, um ein paar Missverständnisse auszuräumen, weil ja doch Amerika die Art, wie da gewirtschaftet und gedacht wird, im Vergleich zu unseren Breiten als herzlos, als egoistisch gilt. Man hält sich viel darauf zugute, dass es hierzulande auch sowas gibt wie die Gesinnung der Solidarität und den Sozialstaat. Ich will also einen kleinen Exkurs anbieten über das Verhältnis von Konkurrenz um Gelderwerb und Moral. Wie funktioniert das hier und drüben?